Teller Stories, der Food-Podcast mit Tina Hüttel, Johannes Petzold und Sisi.
Willkommen und hallo zur letzten Folge unserer zweiten Staffel Teller Stories.
Genau, und wenn wir das nachzählen, sind wir bei Episode Nummer 20 der Teller Stories.
Und es sei gleich gesagt, Ende der Staffel heißt natürlich nicht Ende der Teller Stories. Wir machen weiter, wenn auch erstmal eine kleine Kreativpause eingeschoben wird. Da planen wir nämlich unsere dritte Staffel. Und es soll ja auch wieder jede Menge Neues und Überraschungen dann geben.
Genau, aber erstmal zur heutigen Episode der Teller Stories. Die hat ein Hauptthema und das finde ich ganz fantastisch. Das verbindet nämlich meine beiden Passionen miteinander, Essen und Musik. Und niemand hat die beiden trefflicher in Verbindung zueinander gebracht als der englische Barde, William Shakespeare.
Wenn die Musik die Nahrung für die Liebe ist, füttert mich weiter, dass ich mich ganz überfress und mir der Appetit vergeht daran.
Berühmte erste Worte aus Was ihr wollt, gesprochen vom Herzog Orsini. Da werden die Freuden des Lebens von Essen und Musik in einen Zusammenhang gesetzt. Beides ist Seelennahrung, stimmt doch auch, oder? Musik ist der Soundtrack unseres Lebens, Essen ist noch mehr unser täglicher Begleiter. Beide erfreuen im besten Sinne Herz und Seele, oder?
Und den Bauch, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Musik und Essen, das ist heute also unsere Schnittmenge. Beides wirkt sich ja unmittelbar auf uns aus. Es löst Gefühle aus. Wir brauchen da eigentlich keinen Kopf dazwischen geschaltet. So wie man beim Song manchmal eine Gänsehaut bekommt. Das ist mir ehrlich gesagt auch schon mal beim Essen passiert. Ich erinnere mich auch noch ganz genau, als ich das allererste Mal eine wirklich, ja, Caponata, dieses sizilianische Gericht, diese süß-saure Tomaten, Auberginen, Rosinen, Kapernmischung. Als ich das erste Mal aß, so richtig gut aß, da sind mir wirklich spontan die Tränen in die Augen geschossen. Ist dir sowas auch schon mal passiert?
Also bei Musik, beim Essen direkt noch nicht, aber ich saß mal neben Fritz Lloyd Blomeyer, Käseexperte, schon öfter hier aufgetreten bei den Teller-Stories. Der nahm einen Löffel voll, so aus dem Vorspeiseteller, in den Mund und dann schossen ihm die Tränen in die Augen. Und dann schaute er mich an, es dauerte so einen kurzen Augenblick, eine Pause, und dann sagte er, ich habe ein erotisches Verhältnis zum Essen.
Sehr sympathisch, ja. Die zahlreichen Verbindungen zwischen Food und Music, darum geht es bei uns heute. Und dafür haben wir uns jede Menge überlegt. Wir haben einen Gast auch bei uns diesmal im Studio, Bini Lee. Sie ist Opernsängerin, besser bekannt hier in der Stadt, aber als Restaurantleiterin aus dem Cochucaro. Und dort singt sie auch manchmal Opern zu dem Essen. Und mit ihr werden wir natürlich dann über die Verbindungen zwischen Essen und Musik sprechen.
Im Coffee Break haben wir einen Musiker, Schauspieler und Schauspielersohn. Modedesigner ist er auch noch, also ein richtiges Multitalent. Jetzt ist er auch noch Koch, was ich nicht wusste. Ich spreche von Jimmy Blue Ochsenknecht, den meisten bekannt aus Filmen wie Den wilden Kerlen. Und Jimmy Blue Ochsenknecht, den hören wir im Coffee Break. Er hat für Lieferando ein Gericht entwickelt, ein veganes, nennt sich Jimmy Orange.
Meine Kumpels oder meine Family hat immer gesagt, du kannst wirklich sehr, sehr gut kochen. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin ja nur ein Hobbykoch. Die meinten, das ist schon drüber hinaus, nur ein Hobbykoch zu sein. Von daher würde ich sagen, ich bin auf jeden Fall ganz gut dabei.
Das werden wir später auch noch geliefert bekommen und testen. Davor, Johannes, erzählst du uns aber über Gerichte, die durch Musik inspiriert wurden. Wir haben im Podcast schon mal gesagt, du sammelst ja Songs, die mit Food und Essen im weitesten Sinne zu tun haben.
Jo, ich habe da mittlerweile schon eine lange Liste. Zum Beispiel ein Genre sind die Café-Songs. Es geht in der Rockmusik um Drinks, um Essen. Und klar, heißt der immer Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Eigentlich müsste es heißen Sex, Drugs, Food and Rock'n'Roll, weil das Essen spielt eine gewichtige Rolle in der Rockmusik, ja.
Und du stellst uns hier heute die Top 10 deiner Foodie-Songlisten vor aus der Rock- und Pop-Geschichte. Einmal, glaube ich, hast du 5 Silly-Songs gewählt.
Ja, die gibt es auch.
Und dann aber auch die 5 besten Food-Songs ever.
Es gibt ja, soweit ich weiß, kein Restaurant in Berlin, das Musik und Essen direkt miteinander verbindet. Aber du warst für Tina Tested im Estelle Dining und die servieren da Soul Food, ein Begriff, über den wir heute noch sprechen werden.
Du hast wirklich mal das Experiment unternommen, Köchen eine Musik vorzulegen und ihnen dann zu sagen, sie sollen nach dieser Musik ein Gericht kochen. Erzähl mal, was war da los?
Das war schon vor einiger Zeit. Die Köche durften selbst auswählen. Das Ganze hat in meiner Küche angefangen und den befreundeten Berliner Koch Paul Kundl habe ich dazu eingeladen. Der hat mal im Lutz gearbeitet, im Fasil und anderen Stationen. Jetzt arbeitet er im Catering-Bereich und der war für die Idee gleich zu haben.
Essen und Musik zusammen ist eigentlich, das eine funktioniert über die Ohren, das andere über den Mund. Ich glaube, das ist schon sehr nah beieinander.
Okay, du hast also deinen Koch, jetzt fehlt nur noch der Song. Welchen hast du ihm da vorgesetzt?
Einen ganz wunderbaren Song. Gleichzeitig war es eine spontane, zufällige Wahl.
Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been.
Aha, Eleanor Rigby von den Beatles. Ich hätte diesen Song tatsächlich nie mit Essen assoziiert.
Genau, aber dann haben wir herausgefunden, schon im Text geht es nämlich um Nahrungsmittel. Picks up the rice in a church where a wedding has been. Paul gab mir die Einkaufsliste, dann trafen wir uns wieder zusammen mit Gästen in meiner Küche. Paul begann zu kochen und erzählte uns, wie und wo ihn die Muse geküsst hat beim Hören von Eleanor Rigby.
Also als ich die ersten paar Mal gehört habe, dachte ich, oh Gott, es gibt Erbsenpüree mit Kartoffelbrei und brauner Soße.
Warum das?
Ich finde, es ist so ein typisches Gericht für die Einsamkeit, oder ich finde, es hört sich schon so einsam an. Ich meine, darum geht ja der Song. Aber wir dachten ja, wir wollen ja ein bisschen mehr kochen als nur Matsch produzieren.
Deswegen kreierte Paul dann dieses Gericht.
Wir kochen ein ganz klassisches Lammcurry aus der Lammschulter. Was du hier gerade so ein bisschen hörst beim Rühren, das ist erstmal ein Kilo Zwiebeln, was man ganz viel Öl anschmitzen soll, als Grundlage von so Currypaste. Danach braten wir das Fleisch an, schmoren das dann in diesen Zwiebel-Tomaten-Sud, den wir mit ganz vielen schönen Aromen aromatisieren, wie Fenchelsaat, wie Kumin, um dann am Ende hoffentlich was Indisches hier in Berlin-Prenzlauer Berg bei rauszubekommen.
Wieso Indisch?
Paul McCartney improvisiert um einen E-Moll-Akkord und herauskam, wie er es selbst später beschrieb, fast indische Rhythmen. Paul Kundl hat diese indische Seite herausgearbeitet, Reis mit Koriander und Kümin.
Die Frage ist ja, wer hebt überhaupt Reis in der Kirche auf? Ne? Also wie langweilig, wie traurig, wie einsam muss ich sein, um in die Kirche zu gehen und den Reis nach der Hochzeit aufzuheben? Aber da haben wir ja schon den ersten Ansatzpunkt, deswegen sind wir weg vom Erbsenpüree und sind zum Reis gegangen, um schon mal so eine direkte Beziehung zum Song zu haben.
Ja, das hat richtig Spaß gemacht. Der Koch kam so in Stimmung, dass er neben dem Kochlöffel auch noch die Stimmbänder in Bewegung brachte.
Eleanor Rigby, who picks up some rice in the church where nobody has been? She makes a face like what fits in a jar, what is...
Wir haben uns darauf geeinigt, er ist Profikoch, nicht Profisänger.
Was mir dabei noch einfällt, wusstest du eigentlich, dass Musik dieselben neuronalen Belohnungssysteme im Gehirn anspricht, die auch beim Sex oder beim Essen eben angesprochen werden und dann eben Emotionen bei uns kreieren?
Klar wusste ich das schon, das wusste ja schon der Shakespeare, wenn ich wieder an der Stelle auf das Stück Was ihr wollt verweisen darf.
Ja, ich finde es insofern schon erstaunlich, weil Musik brauchen wir ja eigentlich nicht unbedingt zum Überleben. Mhm. Also Sex, klar, sonst wäre die Menschheit ausgestorben. Irgendwann Essen auch.
Soll Spaß machen, habe ich gehört.
Soll auch Spaß machen. Ja, aber eigentlich Musik ist ja so ein nice to have. Ne? Mhm. Essen inspiriert durch Musik. Wir kommen darauf zurück. Wir haben gleich einen Musiker bei uns im Coffee Break. Das ist ja unsere Frage- und Antwort-Rubrik. Jimmy Blue Ochsenknecht. Klar, man kennt ihn vermutlich eher als Schauspieler aus den Wilden Kerlen, auch als Schauspielersohn von Uwe Ochsenknecht. Mhm. Aber seit geraumer Zeit macht Jimmy Blue Ochsenknecht eben auch Musik und er kocht jetzt auch.
Ja, ich wusste nicht, was von dem Mann erwarten. Und sehr sympathisch, muss ich sagen. Wir haben geplaudert und das Ganze war so fernab aller Klatschgeschichten. Der ist ja gerade Vater geworden, schwierige Zeit mit seiner Frau. Aber alles das war nicht unser Thema, sondern tatsächlich Kochen. Er wurde offensichtlich von Lieferando gefragt, ob er nicht ein Gericht für den Veganuary beitragen will. Also noch nicht mal January, sondern Veganuary, ein Kofferwort aus Januar und vegan.
Seit 7 Jahren gibt es den Veganuary. Gegründet wurde er von einer britischen Organisation, um in diesem Monat, eben passend zu den vielen Neujahrsvorsätzen, die wir ja alle haben und nicht umsetzen, sich mal vegan zu ernähren, Fleisch wegzulassen. Immer mehr machen da mit und immer mehr Prominente unterstützen das auch.
In diesem Jahr eben auch Jimmy Blue Ochsenknecht. Auch bei ihm hat eben ein Umdenken in der Ernährung eingesetzt.
Wann habe ich das letzte Mal ein Fleisch gegessen? So ein richtiges Steak und so weiter, das ist auch schon wieder knapp einen Monat her. Und vor 2 Jahren habe ich gefühlt alle 4-5 Tage mir ein Steak reingehauen.
Zusammen mit Lieferando und deren Partner Taste und Soul hat Jimmy Blue jetzt eine vegane Mango Bowl kreiert, die nennt sich Jimmy Orange.
Ich wollte schon sagen, unter uns. Wir sind nicht unter uns, aber gibt er seinen Namen nur dafür her oder hat er da auch wirklich selbst in der Küche gezaubert? Was meinst du?
Du, da haben ihm ein paar Profis klar mit Fachwissen geholfen. Zum Beispiel erzählte mir, Tofu wusste er nicht, wie er es so richtig zubereiten soll, vor allem in solchen hohen Stückzahlen, was man dabei beachten soll. Aber die Kreation, so Jimmy Blue, die stammt schon von ihm.
Es ist in dem Fall viel von mir drin, weil ich die asiatische Küche eben sehr, sehr gerne habe. Und eben die Mischung aus dem Scharfen, aus dem Süßen und aus dem Teriyaki wieder, das sind Zutaten, die ich zu Hause auch sehr, sehr viel benutze. Von daher ist so vieles von mir drin, aber auch vieles von Taste and Soul. Und da haben wir so eine Art Taste and Soul Jimmy Fusion Kitchen gemacht.
Taste and Soul, zur Erklärung, das sind die Partner von Lieferando. Die Jimmy Orange Bowl, die kann man über Taste and Soul bestellen. Am 20. Januar liefert Jimmy Blue Ochsenknecht die einmalig selbst auf dem Fahrrad aus in Berlin.
Bei uns hat er das nicht gemacht, aber es hat vorher schon mal geklingelt, denn wir haben netterweise hier zum Testen einmal, ja, die, wie heißt das, Jimmy Orange bekommen. Und während Jimmy Blue Ochsenknecht selbst etwas über diese fruchtige Bowl, die dem Winter angeblich Adieu sagen soll, erzählt, würde ich sagen, Johannes, packen wir aus und probieren mal.
Ich würde sagen, es passt eigentlich genau zum Frühjahr dazu. Allen Leuten ist so ein bisschen kalt und sehen sich da schon wieder leicht nach Sonne. Und da hat man einfach ein Stück Sonne auf dem Löffel.
So, Johannes, hier so, okay. In der runden Pappkarton mit Deckel. Genau. Machen wir mal auf.
Auch so ein nachhaltiger Pappkarton. Unten ist Reis, ich sehe grüne Bohnen, ich sehe Mais, ich sehe Mango, ich sehe Tomaten. Und jetzt zwei kleine Näpfe.
Ja, Mangosoße und Mango, Kokosflocken.
Aber, ja, ey, die Soße riecht schon mal sehr appetitlich, gut. Sehr lecker.
So, was sagst du? Sonne auf dem Löffel, schmeckst du das?
Durch die Soße. Sonst wäre es vielleicht ein bisschen trocken, also man muss diese Soße schön drüber verteilen. Was ganz schön scharf, oder Tina?
Ja, finde auch. Hat am Ende so einen scharfen Twist und auch noch zu erwähnen, eine wirklich sehr große Portion. Also als Bowl wird man davon richtig, richtig satt.
So, auf jeden Fall, Jimmy Blue, eben auch ein Koch, Hobbykoch, für den Musik und Essen eng zusammengehören.
Da für mich Kochen eine Entspannung ist, also wenn ich viel zu tun hatte, dann gehe ich in die Küche und koche was. Das ist für mich dann auch einfach, da kann ich auch komplett alles machen, was ich möchte, eine kreative Freiheit ausleben und ich höre immer Musik dabei. Bei mir geht die Liebe nicht nur durch den Magen, sondern auch die Musik durch den Magen so ein bisschen. Und wenn ich halt beides verbinde beim Kochen, dann kommt auf jeden Fall zum Schluss das Beste raus bei mir.
Welche Musik er genau zum Kochen hört, das erfahrt ihr jetzt bei uns im Coffee Break mit Jimmy Blue Ochsenknecht.
Coffee Break. Köche und Köchinnen antworten.
Was hast du diesen Monat schon gemacht, um die Welt zu retten?
Weniger Plastik benutzen zum Beispiel. Ich trinke nur noch Wasser aus Glasflaschen. Ich benutze generell weniger Plastik. Ich gucke, dass ich, ich fliege sehr, sehr selten nur noch. Ich benutze häufig die Bahn. Erstens, weil ich auch ein bisschen Flugangst habe. Und zweitens ist es ökonomischer auch noch besser. Und habe meinen Fleischkonsum sowieso schon reduziert über die letzten Jahre. Und jetzt im Januar versuche ich das mal einen Monat lang komplett wegzulassen.
Was ist dein Lieblingsrestaurant?
Ich mag halt die japanische Küche auch sehr gerne. Also generell die asiatische und die japanische Küche. Und das ist ein japanisches Restaurant. Das heißt 893.
Lieber selber kochen oder bestellen?
Es ist teils, teils. Also bestimmte Gerichte koche ich mittlerweile lieber selber zu Hause, als im Restaurant zu essen. Das ist zum Beispiel natürlich im Januar nicht. Aber wenn ich jetzt ein Steak zum Beispiel mal essen möchte, dann esse ich das zu Hause, weil da habe ich einfach meinen Lieferanten, den ich sehr, sehr gut kenne. Und ich weiß, wo das Fleisch herkommt, wie das Tier, was das für ein Leben hatte und so weiter und so fort. Und kann das mit einem, sag ich mal, besseren Gewissen vereinbaren, als in einem Restaurant 100 Euro für ein Rinderfilet zu zahlen, was nicht ganz so lecker schmeckt und ich weiß nicht, wo es herkommt.
Bestes Gericht deiner Kindheit.
Ich würde halt sagen, ist jetzt nicht ganz so vegan, aber Rouladen. Das war immer das Gericht, was ich mir gewünscht habe von meiner Mutter. Und aber auch die Weihnachtszeit. Also wenn da diese Bratensoße vor sich hin köchelt oder Rotkohl und so weiter, das erinnert mich auf jeden Fall an die Kindheit zurück.
Bei welchem Konzert hättest du gerne den Imbissstand geschmissen? Und was dabei gemacht?
Gute Frage. Ich glaube, mein Bruder hat ja eine Band gegründet und wenn man mal wieder Konzerte machen kann, würde ich gerne mal einfach dort was kochen, weil er sich halt auch für vegane, vegetarische Gerichte interessiert. Und dann würde ich einfach mal die Herausforderung annehmen und für alle was Veganes kochen.
Bester Song zum Kochen?
Da habe ich einen Song, den hat mir mein Vater gezeigt, von Buena Vista Social Club, ist Dos Gardenias. Den mag ich sehr gerne beim Kochen zum Beispiel. Also ich höre dann ganz gerne spanische, kubanische, lateinamerikanische Musik. Das befreit mich so ein bisschen, ehrlich gesagt. Da habe ich immer ein bisschen Spaß dabei.
Wie würden Freunde dich in 3 Worten beschreiben?
Also humorvoll, spontan, entspannt.
In 33 Tagen ist Apokalypse. Wie vertreibst du dir die Zeit bis dahin?
Ja, vegan auf jeden Fall und viel Zeit mit meiner Tochter.
Wenn du morgen mit einer zusätzlichen Eigenschaft aufwachen könntest, welche wäre das?
Schmecken.
Jimmy Blue Ochsenknecht. Vegan ist offensichtlich das große Thema in seinem Leben im Moment. Vegane Musik, das gibt es erstaunlicherweise auch in der Musikbranche. Und zwar von Bands, wo man das eigentlich gar nicht erwartet. Ich erinnere mich an die Ramones, die hattest du das letzte Mal in der Folge erwähnt.
Richtig, und die kommen gleich wieder vor.
Also, Johannes Top 5 Foodie Songs.
Ja, bei vegan, vegetarisch, wenn wir darüber sprechen, denkt man zuerst an Meat is Murder und die Anklage von Ober Moral, Veggie, Morrissey und sein Smith. Das war mir ehrlich gesagt immer zu labrig, wie eine zu dünne Gemüsesuppe. In meiner Sammlung Vegetables von den Beach Boys, ein wichtiger Song, eine Aufnahme, bei der dann auch Paul McCartney dazukommt. Oder noch besser, wir haben sie genannt und die wollen wir jetzt auch hören. Punk-Pioniere, die Ramones und immer, wenn ich an dich denke, denke ich an Gemüse. Ein ganz großer Song, der mit dem Essen spielt, den gibt es von Jazzman Cab Calloway. Everybody eats when they come to my house.
Have a banana, Hannah. Try the salami, Tommy. Give it to gravy, Davy. Everybody eats when they come to my house.
Von Banana bis Pasta, alles wird durch den Scat Talk von Cab Calloway gedreht. Hier kommt der Global Pop Food Mix. Manu Chao und Amadou und Mariam aus Mali und Senegal Fast Food. Restaurants wurden in der Musikgeschichte besungen, wie Alice's Restaurant von Arlo Guthrie. Ich kenne aber keinen Koch, der besungen wurde. Bis auf diesen einen Song vom Londoner Rapper Loyal Kana über den Gentleman-Koch Otto Lengi.
They asked about the Bible I was reading. Told them that the title was misleading. Labeled it Jerusalem, but really it's for cooking Middle East. And I could see that mine was changing with the seasons.
Jerusalem, das Bestseller-Kochbuch vom englischen Koch Yotam Otto Lengi, kommt in diesem Text auch vor von Loyal Kana. So, und hier ist die ultimative Schnittstelle von Essen und Musik. Eine CD betitelt Soul Food, Food and Music, Fat and Yummy, Real African American Cooking. Und zum Booklet mit den Rezepten gibt es die CD, bei der es natürlich wie bei Bo Diddley um eines geht. Ja, ich würde gerne mal auf diesen Begriff Soul Food eingehen. Den verwenden wir ja bis heute. Inflationär auch, kann man sagen. Und viele setzen ihn gleich so mit Wohlfühlküche.
Hm? Da hast du recht. Ich verwende das ehrlich gesagt auch total oft. Also so Löffel-Schüssel-Gerichte. Mhm. Aber streng genommen bezeichnet Soul Food eigentlich die traditionelle Küche der Afroamerikaner in den USA. Genauer gesagt, die der in den Südstaaten.
Ja, und da gibt es dann ganz viele Gerichte. Grits, Maisgrütze, so ein bisschen wie Polenta, Glazed Sweet Potatoes, glasierte Süßkartoffeln, immer wieder Huhn in allen Variationen, Chicken bzw. auch Turkey Wings oder Chicken Liver, Hähnchenleber, geht oft um Innereien, Chitterlings, die Innereien vom Schwein sind da so das Thema und Spare Ribs, Rippchen, von denen hat man auch international ja immer wieder gehört, die kommen auch daraus. Dann gibt es noch übrigens die Black Eyed Peas, also die Schwarzaugenbohnen. So hat sich ja auch die berühmte Gruppe aus Los Angeles benannt, um Will.i.am. Und die Black Eyed Peas hat man immer wieder gehört. Die gehören zu den Lieblingsgerichten von Barack Obama, der sowieso ein Fan der Soul Food Kitchen ist.
Schöner Fakt von dir, vielen Dank, habe ich nicht gewusst. Ja, viele Soul Food Gerichte sind natürlich heute fester Bestandteil der US-amerikanischen Küche und auch international beliebt. Bei uns natürlich die Spelps, die Chicken Wings nicht mehr wegzudenken. Aber ganz streng genommen, die sind aus einem Mangel entstanden, nämlich billige, minderwertigere Lebensmittel wie die Innereien, der Flügel, ne, wo nicht so richtig viel Fleisch dran ist, die Maisgrütze. Manchmal waren das ja sogar auch Abfallprodukte. Die waren eben für Afroamerikaner in den USA während der Sklaverei das Einzige, was sie hatten. Und daraus haben sie ihre Küche entwickelt.
Und die musste dann logischerweise nahrhaft sein, durchaus kalorienhaltig, alles wegen der schweren körperlichen Arbeiten.
Ja, Soul Food enthält viel Fett und Zucker, deswegen schmeckt es auch. Und klar, das war auch, um diesen eher minderwertigen Lebensmitteln dann auch nochmal geschmacklich ein bisschen Wumms zu geben. Mhm. Ja. Das Fleisch wird ja in der Soul Food Küche überwiegend frittiert, geschmort, gebraten, das Gemüse oft mit Schweineschmalz auch nochmal gedünstet. In den 1960er Jahren wurden die ersten Soul Food Restaurants in den USA eröffnet und das steht im Übrigen auch tatsächlich im Zusammenhang mit Martin Luther King, der Bürgerrechtsbewegung und dem neuen Selbstbewusstsein, dass da eben Schwarze ihre eigenen Läden auch gemacht haben und Soul Food diesen weltweiten Siegeszug angetreten hat.
Table Talk. Tina testet.
Um Soul Food im Sinne von Wohlfühlküche geht es heute auch bei deinem Restauranttest. Du warst im Estelle Dining, ein Laden, der nicht weit von unserem Studio hier in der Kopenhagener Straße im Prenzlauer Berg liegt. Ja, was löst der Laden in dir aus? Was bringt der bei dir zum Schwingen?
Ja, das Essen eben. Es ist zwar keine Südstaatenküche, was das Estelle macht, aber ich würde sagen, es ist eine moderne Form einer sehr aromenstarken Küche, die eigentlich auf ganz einfachen Produkten basiert, etwa Kohl, Kichererbsen, Bohnen, wobei denen eben durch die Zubereitungsarten und Techniken unglaublich viel Geschmack entlockt wird. Mhm. Also da werden Gemüse wird da verkohlt in einem Steinofen, aber auch eben Kleinigkeiten frittiert.
Mhm. Wer kocht denn da im Estelle Dining?
Tatsächlich ein Amerikaner, aber ich muss noch mal kurz ausholen. Eröffnet wurde das Estelle Dining ausgerechnet im Februar 2020, also knapp vor 2 Jahren. Da war Corona leider schon auf der Welt und Wuhan schien uns allen zwar noch weit weg, aber da haben eben Rebecca und Jared Bassoff, ein deutsch-amerikanisches Paar mit 2 Kindern, das Estelle Dining eröffnet. Die hatten diesen Schritt lange geplant, die haben den Laden lange renoviert und am kulinarischen Konzept getüftelt. Und Jared ist ein gelernter Koch. Der hatte zuvor bei einigen eindrucksvollen amerikanischen Köchen gelernt, im Four Seasons in New York. Mhm. Und zuletzt war er auch in der Küche des The Store im Soho House.
Du hast schon gesagt, ne? Februar 2020. Definitiv kein glücklicher, gewählter, weil man es auch nicht wissen konnte, Zeitpunkt, um ein Restaurant zu eröffnen. Ne?
Deswegen will ich auf das Estelle auch endlich mal richtig aufmerksam machen. Das wird von diesen beiden Menschen wirklich hingebungsvoll geführt. Und zum Glück, muss ich sagen, haben die sich auch ganz gut durch diesen Lockdown oder die mehreren Lockdowns durchgehangelt, nämlich mit Takeaway-Pizzen und nicht irgendwelchen. Im Estelle machen die aus Sauerteig selbst, den setzen die an und haben eben auch diesen Steinofen. Da wird der Teig sehr luftig, sehr fluffig und das Besondere ist, die Pizzen, die sind auch sehr außergewöhnlich belegt. Also da gibt es zum Beispiel eine mit verkohlten Brokkoli, roter Zwiebel, Tomate und Büffelmozzarella oder jetzt in dieser Jahreszeit gerade mit Kürbispüree, Grünkohl und dann noch so Breadcrumbs, also so Brotkrümel drauf. Und diese Pizzen konnte man sich im Lockdown auch immer am Ladenfenster abholen. Gibt es aber auch momentan, wenn man abends hingeht zum Bestellen, man kann sie auch mitnehmen. Aber wie gesagt, das Estelle ist jetzt keine Pizzeria, sondern viel, viel mehr.
An diese Pizzen kann ich mich auch erinnern, die habe ich da auch vom Fenster abgeholt, aber weiter bin ich nicht gekommen. Sag mal, was gibt es noch da für Gerichte im Estelle Dining?
Es kommt sehr darauf an, wann du hingehst. Kennst du den Begriff Allesbegleiter bei Weinen?
Du meinst so Weine, die sich vom rohen Sushi-Fisch oder deftigen Eintopf bis hin zum zarten Fleisch bestens trinken lassen, sowas, ja?
Genau, das meine ich. Und angewandt auf Restaurants ist das Estelle für mich ein Allesbegleiter, weil man so gut wie um jede Uhrzeit in jeder Lebenssituation und mit jedem auch noch so komplizierten Esser da eigentlich hingehen kann und garantiert wieder glücklich rauskommt. Also am Wochenende gibt es zum Beispiel Brunch. Unter der Woche, Mittwoch bis Freitags muss man allerdings sagen, eine Lunchkarte, auf der Jared, der Koch, je nach Saison und was er gerade für Produkte bekommt, also mal einen roten Beetesalat mit Chicorée, Linsen, Pflaumen und Tahini anbietet, mal eine Kürbissuppe mit schwarzem Kohl, Joghurt und Croutons. Und zurzeit, mein Liebling, habe ich jetzt schon 2 Mal mittags dort gegessen, ein Grünkohlgericht.
Grünkohl? ist ja so eine Wiederentdeckung der letzten Jahre. In der Vergangenheit habe ich auch manchmal damit assoziiert, eher so zerkocht, stinkend. Ja, es hat einen intensiven Geruch, es ist ein deftiges Gericht, im Norden besonders, wo es einen regelrechten Kult um dieses Gemüse gibt. Grünkohl mit Pinkel, um nur das zu nennen.
Ich mochte ihn auch nie wirklich. Also, aber es gibt ja eine Wiederentdeckung des Grünkohl, so sage ich es mal. Also statt ihn da so lange tot zu kochen, wird er ja heute mit ganz kurzer Garzeit zubereitet, vielleicht blanchiert oder auch nur ganz kurz frittiert oder eben gleich als Rohkost gegessen. Da hat er ja in den USA schon ganz lange seinen Platz irgendwie gefunden. Man macht aus Grünkohl zum Beispiel viele Smoothies oder er ist eben Bestandteil im Salat. Es ist übrigens tatsächlich eine Zutat der Südstaatenküche.
Da wären wir ja wieder beim Thema Soul Food. Wie macht ihn der Koch denn da im Estelle Dining?
Grandios, nämlich als rohen Grünkohlsalat mit Kartoffel, Ei und Speckvinaigrette. Also zerkocht war mal, hier ist er also kleiner, zarter Grünkohl roh als Salat. Aber dafür gibt es unten am Schüsselgrund so eine aus in Fett gebackene, zerquetschte Kartoffel mit einem ganz cremigen Ei darüber, was man auch so quetscht. Und eben etwas Speck und diese Vinaigrette und das löffelt man. Und das hat so Anklänge an dieses deftige Gericht, Pinkel und Grünkohl, wie du es vorher erwähnt hast. Aber eben auch gleichzeitig was ganz Zartes.
Also einfache Gerichte, aber richtig kreativ, macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Du hast ja gesprochen von dem Ofen und von Verkohlen, was erstmal ein bisschen merkwürdig klingt. Aber was gibt's denn da genau bei Jared?
Ja, generell macht der Koch eben, ohne jetzt dieses Label vegetarisch besonders hervorzuheben, eine ziemlich gemüsezentrierte Küche. Also auch ohne Fleisch und Fisch schafft er es am Teller viel, viel Geschmack zu kreieren, indem er zum Beispiel eben Brokkoli, sei es auf der Pizza oder als Gericht, Spitz und Grünkohl dann im Ofen verbrennen lässt, aber eben nur fast. Also, ja, das hat dann so einen leichten, ja, bitteren Brandgeschmack. Mhm. Anderes frittiert er dann auch mal kurz, mariniert es oder röstet es. Also es gibt auf der Abendkarte zum Beispiel einen gerösteten Austernpilz mit Hafer und weißen Bohnen oder eben diesen verbrannten Spitzkohl mit Erdnuss und einer Miso-Soße. Typisch statirischer Produkte finden sich dann eben oft sowas wie Hafer, Kichererbsen, Bohnen, Linsen, Black Eyed Peas als Unterstützung. Ebenso so aromenkräftige Zugaben, Liebstöckel, Koriander, Nüsse, Miso, Pilzcreme.
Soul Food à la Estelle Dining, Vegetarian Style, aber Soul Food, haben wir ja auch drüber gesprochen, wird eben viel mit Fleischgerichten assoziiert. Also gehen wir zurück zum Fleisch. Was hat Jared für die Fleischesser auf der Karte?
Ich hatte ja gesagt, das Estelle ist wirklich ein Allesbegleiter, also keine Sorge, auch Fleischesser werden hier glücklich. Empfehlen kann ich zum Beispiel die geschmorte Schweineschulter, die kombiniert er momentan mit Rhabarber und Rübchen und Buttermilch. Wow. Also das Fleisch ohnehin hauchzart, zerfällt fast wie von selbst und das ist hier so ein richtiges, ja, jetzt benenne ich es, Wohlfühlessen. Mhm. Ohne Shishi, aber mit extra viel Geschmack.
Also ich nehme daraus, ich muss das Estelle Dining nochmal neu entdecken und fasse zusammen, ein unbedingter Tipp von dir. Und längst Zeit, dass das Estelle nach zeitlich so unglücklichem Corona-Start seine verdiente Anerkennung und sein Stammpublikum findet und bekommt, oder?
Ja, ich prophezeie, wer einmal kommt, kommt immer wieder, ob zum Brunchen, Mittagstisch oder abends.
Bei uns geht es heute um Musik und Essen und die zahlreichen Verbindungen dazwischen. Es geht um Soul Music, es geht um Soul Food, Musik, die zum Kochen inspiriert, davon haben wir schon gehört. Und wir haben Jimmy Blue Ochsenknecht getroffen, der Schauspieler, der Musiker, der jetzt eben auch vegan kocht. Das alles haben wir bereits gehört.
Und nun haben wir einen Gast, der beides in einer Person verbindet. Ich freue mich total. Bini Lee sitzt jetzt bei uns hier im Studio. Hi, Bini.
Hallo.
Das klang schon fast getrellert. Du bist nämlich ausgebildete Opernsängerin. Südkoreanischer Background, darf ich verraten. Du bist aber auch Gastgeberin mit eigenem Restaurant, das Gochugaru.
Okay, und Bini, bevor wir zu deiner Verbindung zur Musik kommen, paar Worte zum Gochugaru, das Restaurant deines Mannes, José Murillo, und dir an der Eberswalder Straße. Dein Mann, der steht in der Küche, Andalusia, du leitest das Restaurant, bist für die Gäste und den Wein zuständig und fürs ganze Ambiente, also auch für die Musik. Kann man sagen, südkoreanisch-andalusische Fusionsküche und ihr feiert dazu noch nächstes Jahr 10-jährig.
Ja, unglaublich. Wir haben jetzt nächstes Jahr 10 Jahre Jubiläum und ich alle bitte Daumen drücken, dass wir nächstes Jahr April richtig große Fest, großes Fest feiern. Ja, richtig. Und ich hoffe es sehr. Ich hoffe es sehr.
Okay, ihr seid ja auch richtige, kann sagen, Wiederaufstehmännchen. Also ihr habt dem Pandemie, dem Lockdown getrotzt mit Takeaways, mit dem ganzen Abholservice. Also ihr habt richtig gekämpft und deswegen drücken wir euch doppelt die Daumen.
Ja, vielleicht nochmal zurück zu den Anfängen. Wie kam es denn dazu? Du bist Opernsängerin. Wie kommt eine Opernsängerin ins Restaurant?
Also ich hatte einen kleinen vorgezogenen Midlife Crisis und habe ich ein bisschen gesucht, was ich gerne machen würde. Und das war Essen. Eigentlich wollte ich kochen, aber ich habe meinen Meister gefunden, sozusagen der José, der viel besser kocht. Und deswegen habe ich die Küche an meinen Mann überlassen.
Und du hast den Gastraum übernommen. Das habt euch wunderbar geteilt. Wie ist denn das mit Musik und Essen? Sind das für dich Sachen, die in enger Zusammenkunft stehen? Das eine bedingt das andere bei dir in deinem Leben. Wie ist es für dich?
Sehr ähnlich. Also Musiker oder ich kann von mir sagen, als Sängerin singen, auf der Bühne zu stehen, eine Gastgeberin zu sein, unglaublich ähnlich. Braucht eine Disziplin und muss man ein gutes Gefühl haben, wie ist das die Stimmung in dem Saal. Und das hat mir sehr gut geholfen und hat Spaß gemacht. In dem Sinne, ich habe meine Bühne sozusagen verlassen, aber irgendwie ging weiter im Cucaro.
Eine neue gefunden. Löst Richtig. Eigentlich Singen und gutes Essen, also schön singen, schöne Musik hören und gutes Essen bei dir das gleiche Gefühl aus?
Also ich kann es nur sagen, ich kenne keinen einzigen Sänger, der nicht gern isst. Und das sollte einen Grund geben, und diesen Grund hast du schon gesagt, das ist dasselbe. Wenn du einen super Auftritt hingelegt hast oder eine super Tönen rausgebracht hast, dieses Glücksgefühl ist das sehr, sehr ähnlich, fast gleich, wenn du eine super Mahlzeit genommen hast und dann dich so unglaublich zufrieden sein kannst. Also was ich wirklich hasse, ist, ich habe Hunger, aber ich habe schlechtes Essen bekommen. Und dann ist es so, wie das von dir ein Appetit geraubt worden ist, aber du bist auch so unglücklich satt.
Unbefriedigt.
Ja, das ist so. Und das ist ähnlich, wie wenn du jetzt auf der Bühne stehst und dann singst oder magst etwas, die nicht deins ist. Also Inszenierung stimmt nicht oder die Musik ist nicht deins, aber du musst das singen. Und dann hat man so ein, unglücklich satt. Das ist dasselbe.
Okay, wenn ich es richtig verstehe, bist du jetzt also weiterhin Dirigentin. Du komponierst aber nicht mehr im Opernsaal oder im Musikraum, sondern in einem Gastraum. Bist dein Mann quasi von der Opernsaal in die Küche gefolgt,
Das so sagen will? In dem Sinne würde ich sagen, José ist der Komponist.
Musik ist aber auch Teil von eurem Restaurant geblieben mit den Singmal-Ereignissen. Und das ist ja dann so, dass du wirklich Arien singst im Wechsel mit den Gerichten aus dem Menü, ne?
Genau, richtig. Also wir haben immer ein Thema gehabt und diesen Thema wurde gekocht und wurde gesungen. Und das haben wir ungefähr 5-mal im Jahr gemacht, besonders in Weihnachtszeit und 31. Dezember. Das war sozusagen der Höhepunkt von unserem Singmal. Und leider konnte dieses Jahr wieder nicht stattfinden wie 2020. Aber wir drücken alle Daumen und was alles drücken kann, dass das nächstes Jahr stattfinden.
Genau, cross your fingers und alles. Gib uns mal so, damit wir uns das vorstellen können, ein Lied, was du gerne, besonders gerne da singst bei den Singmal-Ereignissen.
Also zum Beispiel 31. Dezember habe ich damit immer angefangen. Ich lade mir gerne Gäste ein.
Fledermaus.
Genau, richtig.
Wir hoffen sehr drauf, dass wir das wirklich spätestens beim Jubiläum auch hören können. Jetzt hat mich noch interessiert, also in der Musik gibt es ja ganz klare Harmonieregeln. Klar, Geschmäcker sind unterschiedlich, das wissen wir alle, aber wir haben in der abendländischen Kultur zumindest die Tonleiter, Intervallabstände, Quartquinte, Oktave, Terzabstand. Wie ist das beim Essen? Da gibt es ja auch Harmonien. Gibt es da Ähnlichkeiten?
Ja, es gibt es Harmonie, die in Europa gängig ist und es gibt ja auch Harmonie, wo anderen Esskultur stattfindet. Es ist unterschiedlich. Und ich denke, manche nehmen diese Disharmonie absolut großartig.
Finden die großartig, ja.
Absolut. Und manche folgen natürlich auch diese klassischen Harmonie. Es ist sehr oft meine Erfahrung, dass ich denke, ich weiß es nicht darüber, wie ich das denken soll, wie das Essen war und wie das Abend war. Aber irgendwie 2 Monate später, doch, das war ein toller Abend. Dann ist das alles gut. Das ist genau das Perfekte.
Sabine hat es gesagt, ich war ja auch schon mal dabei gewesen bei diesem Singmal und es war wirklich klasse. Es war so ein Wechsel eben zwischen den Gerichten und den Arien. Es war bereichernd, es hat sich ergänzt. Es war eben dann wirklich doppelter Genuss. Ich habe jüngst Youssef Kekia interviewt, ein syrischer Musiker, der in Berlin lebt. Der hat gerade sein Album Polylog veröffentlicht. Wunderbares Album, so zwischen Folk und Elektronik. Und das schließt sich bei mir an Binis Gedanken über Essen und Musik. Youssef Kekia hat, um die Musik zu finanzieren, eine Zeit lang als Fahrradkurier für einen Lieferdienst gearbeitet. Und wenn er da lang geradelt ist, die Box voller Essen, hat er immer wieder auch eben über diese Harmonie von Essen und Musik nachgedacht.
Genauso wie in Musik. Wir haben verschiedene Frequenz, was ein Lied macht. Genauso, man braucht nicht nur die Bass, nicht nur die hohe Frequenz. Man braucht alles, um leckeres Gericht kochen zu können.
Die Tiefe eines Essens im Vergleich zu den Bässen einer Musik, zu den Arrangements und Harmonien. Spannender Ansatz zum Weiterdenken.
Finde ich auch. Das Schöne ist, Musik ist ja dein zweites Lebensthema. Ich will es auch mal ganz kurz beschreiben. Wir sitzen hier im Studio. Hinter uns sind Wände voll mit Hunderten von Platten und CDs. Dient auch zur Verbesserung des Sounds hier, weil es eben diese Regale viele Nebengeräusche schlucken. Also man sieht die Leidenschaft für Musik, die du hast. Du machst ja auch noch die Sendung Planet Fruit. Und ja, als Musikbeauftragter des Food Podcasts hast du heute auch noch die Top 5 mitgebracht für uns. Eher ungewöhnliche Food Songs.
Ja, nennen wir das die Top 5 der Silly Food Songs. Hey Mister, rühr meine Tomate nicht an. Don't touch me tomato. Die Jamaikanerin Phyllis Dillon. Don't touch me tomato. Wer den Text hört, wird schnell merken, es geht nicht wirklich um Obst und Gemüse. Ein Song mit ähnlicher Fruchtbarkeitsmetaphorik mit sexuellen Untertönen, der kommt direkt aus Berlin.
Mama, zeig mir dein Gepäck, Baby. Komm, schüttel Bug und Heck, Perle. Dein Tisch ist gut gedeckt, schüttel dein Speck, Mann, schüttel dein Speck.
Bogumil von. Die Band kommt aus Finnland und zum coolen Latin Beat und Rhythmus der eher gewagte Ansatz, bitte lassen Sie mich Ihr Auto aufessen.
Hello, we have to eat your car. Hello, we have to eat your car. Hello, we have to eat your car. We are starving here and want to eat your car.
Die meisten werden sich nicht an Vico Torriani erinnern. Zu seiner Zeit war der Schweizer ein Fernsehstar in Deutschland neben Peter Alexander, Katharina Valente und er war Kochbuchautor, der 1967 sogar ein Album mit klingenden Kochbuchrezepten herausgebracht hat. Ein rares Sammlerstück.
Piccata Milanese mit Spaghetti, 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 denn ohne Spaghetti geht es nicht.
Piccata Milanese, das ist ein besonderes Gericht.
So, und zum Schluss dieser Silly Foodie Top 5 fragen wir mit Funkmaster George Clinton jetzt nur noch, do these fries go with a shake?
Johannes, vielen lieben Dank für diese großartige Playlist. Die Hälfte der Songs kannte ich nicht, aber ich werde mir einige aufheben und beim Kochen das nächste Mal abspielen. Ich höre nämlich gern Musik beim Kochen. Beim Essen, muss ich gestehen, kommt es eher drauf an. Manchmal nervt es mich. Frage an dich, wie handhabst du, magst du es eigentlich, wenn ja im Restaurant Musik läuft oder auch zu Hause, legst du da was auf?
Also gerade im Restaurant, es muss passen und oft macht es das nicht, muss man sagen. Hintergrund, Music finde ich schrecklich, wenn da so Bar-Jazz, Ibiza-Sampler laufen, ja. Dann lieber einfach nix, oder? Immer besser als Misstöne. Gut finde ich bei Wallet Speisemeisterei, so ein bisschen mein Local Watering Hole, da spielt der Coverversion bekannter Songs als leise Balladenversion. Das in Wallet Speisemeisterei gefällt mir sehr gut. Und du hörst das, erkennst das ja dann, aber es hält dich nicht vom Essen ab. Und der direkte Einfluss, der ist ja auch subkutan oder bewusst erwiesen. Die dänische Universität Aarhus, die hat sich mal damit beschäftigt, Musik und Essverhalten. Da kam ganz klar raus, Angenehme Hintergrundmusik verlangsamt die Essgeschwindigkeit. Musik beeinflusst auch den Kaurhythmus und ist, wenn richtig eingesetzt, auch ganz sicher appetitanregend.
Glaube ich sofort, kann ich mir vorstellen. Ich kenne das eher vom Joggen mit der Joggeschwindigkeit, nicht der Essgeschwindigkeit. Aber klar, ist also im Idealfall ist das Essen großartig und die Musik großartig, klar. Aber ich habe auch schon beides erlebt, schlechte Musik und gutes Essen oder gute Musik und schlechtes Essen. Und ich finde, bei beiden ja, nimmt es dann auch was von dem, was eigentlich toll ist, weg. Jetzt habe ich auch noch was für dich. Du hattest deinen englischen Dramatiker, ich habe meinen deutschen Dramatiker, Christian Dietrich Grabbe. Manchen sagt das vielleicht noch was und die denken an ihre Schulzeit zurück. Ein Dramatiker des Vormärz. Sie wurden vielleicht auch gequält mit der Lektüre von Hannibal, ein bedeutendes Drama. Der allerdings sieht das anders mit dem Zusammenhang zwischen Essen und Musik. Er hat nämlich gesagt, beim Essen ist Musik ein guter Prüfstein. Denn ist das Essen so gut, hört man die Musik nicht.
Die Moral von der Geschichte, bei gutem Essen ist alles egal. Das verhunzt schlechte Musik nicht, bedeutet ja in der Konsequenz Food beats Music. 1:0.
Ums Essen geht's auch bei unserem letzten Gast. Sophie sitzt nämlich jetzt bei uns. Sie kommt direkt aus der CC Magazine Redaktion, unserem Medienpartner, weil CC mit ihrem Newsletter und ihrem Online-Magazin ja Woche für Woche, ebenso wie die Teller Stories, großartige Tipps und Empfehlungen recherchieren aus den Bereichen Food, Design, Event. Ja, und was sonst noch alles los ist in der Hauptstadt. Hey, Sophie, schön, dass du da bist.
Hi, schön, dass ich hier sein darf.
Hast du vielleicht schon mitgekriegt, heute geht es ja bei uns um Musik und Essen. Frage an dich natürlich, hast du so eine ideale Fusion, also einen Song, ein Essen für dich gefunden?
Also einen konkreten Song tatsächlich nicht, aber eine Playlist, die eigentlich fast immer im Hintergrund läuft, wenn ich beim Kochen bin und dann nachher auch, wenn es das Essen gibt. Und zwar ist es eine Feel-Good-Dinner-Playlist, wie passend. Die ist auf Spotify und da findet man Songs von Arlo Parks, Little Dragon, Haim, Caroline Polacek. Also es ist ein auf jeden Fall guter Mix.
Hast du auch schon gemerkt, dass sich deine Geschwindigkeit je nach Song verändert? Sowohl beim Essen als auch beim Kochen?
Klar, das treibt auf jeden Fall an, wenn man einen Song dabei hat, der so ein bisschen rhythmischer ist. Das gibt ein bisschen Pep.
Wir hatten heute schon einen Koch, der zu Eleanor Rigby, dem Song von den Beatles, inspiriert wurde und darin indische Rhythmen und Harmonien entdeckt hat und deswegen einen Curry gekocht hat. Dein Tipp ist gar nicht so weit heute entfernt. Sri Lanka-Küche, habe ich gehört.
Genau, es geht nämlich um Sathutu. Das ist einer meiner liebsten Restaurants für ein besonderes Dinner im Prenzlauer Berg. Und dort trifft Sri Lanka auf Deutschland. Es ist also eine zeitgenössische Crossover-Küche. Und ich durfte mich da mit Freunden zusammen durch die Karte testen. So ist nämlich auch das Konzept. Es gibt viele kleinere Gerichte. Das heißt, am besten wirklich einmal alles bestellen. Das Signature-Dish von Sathutu ist das Colombo-Chicken mit frischen Curryblättern, kombiniert mit den Fries und Limone.
Klingt gut. War das dann auch dein Lieblingsgericht oder was anderes entdeckt?
Es war sicherlich sehr lecker, aber mein Lieblingsgericht war tatsächlich die Baturi Pizza, also ein frittiertes Fladenbrot mit Aubergine und einem Cashew-Crumble. Und sehr zu empfehlen ist auch die Kokosnuss Panna Cotta mit Vatalapan-Soße und dehydrierter Ananas.
Das werde ich auch probieren. Steht auf jeden Fall jetzt auf meiner Liste. Dir ganz, ganz lieben Dank, Sophie.
Vielen Dank.
An der Idee, Songs, die zu bestimmten Gerichten inspirieren, da habe ich ehrlich gesagt richtig Gefallen gefunden. Und ja, wir machen jetzt erstmal eine kurze Kreativpause. Dann geht es mit der dritten Staffel weiter. Und da haben wir gedacht,
da haben wir schon eine Köchin, die zu einem Lied kochen wird, Maria Groß. Sie wird in Staffel 3 unser Testlauf sein sozusagen. Die Bachstelze ist ja ihr Restaurant in Erfurt, mit der sie über die Stadtgrenzen hinaus die Gäste anlockt. Man kennt sie auch aus dem Fernsehen bei Kochduell mit Tim Melzer. Und sie hat sich den Song Apple Tree von Erika Badu ausgesucht. It was a stormy night. You know the kind where the lightning strike. And I was hanging out with some of my artsy friends. Ooh, you, you. Er impliziert im Grunde auch eine gewisse Einfachheit, so im Stil, das bin ich und wenn du magst, hier lass uns die Zeit miteinander verbringen und wenn nicht, ist das dein Ding. Dazu mache ich auch wieder ein ganz einfaches, schlichtes Essen. Ich habe mich entschieden für eine würzige Birntart in Kombination mit Blauschimmel.
Appletart mit Blauschimmel. Wie das schmeckt und wie es mit Erika Badus Apple Tree harmoniert, das erfahrt ihr nach unserer Pause bei den Teller Stories. Bleibt uns treu, bleibt uns gewogen.
Folgt uns auf Instagram, YouTube und vor allem abonniert uns auf den gängigen Podcast-Kanälen.
Teller Stories, der Food-Podcast mit Tina Hüttel, Johannes Petzold und Sisi.